Wir sind in Buch Exodus, 2. Mose, bei Mose. Mose, der so viel schon mit Gott und diesem Volk erlebt hat, Gutes und Schweres, der Wunder Gottes erlebt hat und Wunder getan hat, der auf den Berg hinauf ist, um Gott zu begegnen. Das Volk wollte Gott nicht begegnen, weil es sich vor ihm fürchtete. Und dann ist er da oben auf dem Berg und wir lesen ein Kapitel vorher in Exodus 32. Da redete der Herr zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Das ist eine ganz eigenartige Ansprache hier. Dein Volk, sagt Gott zu Mose, hat sich ein Kalb gemacht. Also alles hat er Mose hören wollen, aber das nicht. Bisher war es nämlich Gottes Volk und jetzt heißt es dein Volk. Und dann kommt dieses Angebot: Dieses Volk vernichte ich, aber ich mache aus dir, Mose, ein Volk. Tolles Angebot. Endlich nicht mehr so ein halsstarriges Volk, das sofort den lebendigen Gott, den sie erlebt haben, durch ein Kalb ersetzt. Kein Schlamassel mehr mit diesem Volk für dich, Mose, und ab jetzt stammt das Volk von dir ab. Der Mose geht nicht auf das Angebot ein, wenn ich hier in Exodus 32 weiterlese, sondern er zerstört, er verbrennt dieses Kalb und Gott straft das Volk, 3000 Tote. Israel hat hier die Heiligkeit Gottes ganz schmerzlich, drastisch erfahren müssen. Das Volk wird nicht vertilgt, aber 3000 Toten. Und eine Folge, und um die soll es heute Morgen gehen, ist: Gott will nicht mehr in der Mitte dieses Volkes wohnen. Wir lesen am Anfang von Kapitel 33, Christoph hat es gelesen: Der Herr redete zu Mose: Geh, zieh hinauf von hier, du und das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich selbst aber werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich könnte dich sonst auf dem Weg vernichten. Wieder mal eine schwierige Situation für den Mose. Er soll, ja, ich sage bewusst, Übermenschliches tun, denn dieses Volk aus der Sklaverei heraus und ins gelobte Land hineinführen, das ist übermenschlich, das kann er eigentlich gar nicht. Nun sagt Gott: Also mit euch will ich nicht ziehen, in eurer Mitte, meine Heiligkeit würde euch vernichten. Ein erster Punkt heute Morgen nach diesem drastischen Glaubensabfall, weg von Gott, ein erster Punkt ist: sich wieder auf Gott ausrichten. Sich wieder auf Gott ausrichten. Da liegst du richtig in der Sünde vergraben und die Strafe Gottes hat sie getroffen, aber sie beginnen, sich wieder auf Gott auszurichten. Kapitel 33, Vers 4. Das Volk hörte dieses harte Wort und sie hielten Trauer und niemand legte seinen Schmuck an. Nichts mehr mit Schmücken. nichts mehr mit schönen Kleidern, nichts mehr überhaupt mit Schönem. Man legt bildlich ein Büßergewand an, Schmuck ablegen als Zeichen der Buße. Wir haben das einmal im Buch Jona im 3. Kapitel. Da fordert der König von Assyrien sein Volk auf, sie sollen sich in Trauergewänder hüllen und mit Inbrunst zu Gott rufen und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Damit fängt Rückkehr zu Gott an. Tiefe Trauer über meine eigene Sünde. Tiefe Trauer. Das muss nicht gleich so ein Big Point sein wie hier, dass du sagst, dieses Kalb ist dein Gott, sondern das ist allgemein bei Sünde. Sünde, die Gott so zu schaffen macht, wenn ich die entdecke in meinem Leben, wenn sie offenbart wird, dann kann ich nur zutiefst trauern und das auch zeigen. Sie machen das. Sie sind offenbar entsetzt über ihre eigene Sünde. Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, in einiger Entfernung zum Lager, und er nannte es Zelt der Begegnung. Und jeder, der den Herrn befragen wollte, ging hinaus zum Zelt der Begegnung, das außerhalb des Lagers war. Das ist was Gutes, oder? Ein Zelt der Begegnung, ein Ort, wo man Gott begegnet. Und nimm mal diese Situation, da ist der strafende Gott, den man so drastisch erfahren hat, und der sagt, ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein. Aber dann ist wenigstens am Rand des Lagers ein Ort, wo du Gott treffen kannst. Das ist Hoffnung. Ein Ort der Begegnung. Das ist nicht die Stiftshütte. Lasst euch nicht irritieren, wenn ihr hier zum Beispiel die Luther-Übersetzung habt. Ich schätze die Luther sehr, ist meine persönliche Bibel. Aber da steht Stiftshütte im Text. Du hast nicht Stiftshütte gelesen? Das war Schlachter. Stiftshütte hier, das wäre leider irreführend. Stiftshütte ist das Heiligtum. Vor unserem Text ist die Bauanweisung für die Stiftshütte. Ab Kapitel 35 wird diese Stiftshütte gebaut mit Heiligem und Allerheiligsten und Altar und alles, was dazugehört. Die Stiftshütte, die ist mitten im Lager. Da wohnt Gott mitten unter seinem Volk. Soweit sind wir noch nicht. Nach dieser Sünde gibt es einen Ort am Rande des Lagers. Hier steht außerhalb des Lagers. Ich lese mal zur Stiftshütte. Da heißt es in Exodus 29, bei dieser Stiftshütte, dort will ich den Israeliten begegnen und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. So werde ich die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen. Und ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich der Herr ihr Gott. Ja, so weit wären wir schon gerne. Das ist das, wo sie tiefe Sehnsucht danach haben. Aber so weit sind wir noch nicht, sondern jetzt sind wir draußen, außerhalb des Lagers, zwar ein Hoffnungsschimmer, aber so schlimm ist Sünde für Gott, der vergibt, der straft aber auch hier. Der Gott, der heilig ist, kann mit diesem Volk erst einmal nicht mehr diesen engen Kontakt haben. Gott ist fern. Es ist furchtbar, wenn Gott auf Distanz geht, weil Sünde nicht bereinigt ist. Weil da Sünde da ist, die von Gott trennt. Ich wäre froh, ich könnte sagen, ja, das war eben damals am Sinai so. Und heute hätte sich das geändert. Nein, Sünde ist weiterhin für den heiligen Gott nicht tragbar. Und es kommt zur Gottesferne. Gut, wenn du diese Gottesferne noch fühlst, wenn Sünde in deinem Leben ist. Manchmal verliert man ja das Gefühl dafür. Man hat sich so dran gewöhnt und man merkt gar nicht, dass Gott gar nicht mehr mit seinem Angesicht in meinem Leben direkt gegenwärtig ist. Denn er geht auf Distanz, wenn das Sünde ist. Wenn das nicht so ernst wäre, hätte Jesus am Kreuz nicht fragen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da lag die Sünde der ganzen Welt auf ihm. Und dann ist da nicht nur ein Gefühl der Gottesferne und Verlassenheit, sondern vor dieser Sünde geht der Vater weg. Für kurze Zeit nur. Ich habe hier stehen, Gott wird dann mitten in meinem Leben sein, wenn ich ein heiliges Leben führe. Ein geheiligtes, bereinigtes Leben durch das, was Jesus getan hat. Ein Leben, das zu ihm passt. Wie anders sollte ich auch mit diesem heiligen Gott leben heute? Ich sehe für mich als Christ immer mal wieder die Gefahr, damit doch zu leichtfertig umzugehen und in der Sünde zu verharren. Kennt ihr auch Sünde, an die man sich gewöhnt hat im eigenen Leben? Oder an Sünde, mit der man einfach nicht fertig wird? Aber er wird doch damit fertig. Wie kann ich aufgeben, wenn er doch der Allmächtige ist, der sogar dafür gestorben ist? Wie hieß das eben im Refrain? Ich kannte dieses Lied nicht. Mit dem Freigemacht. Werner, hilf mir. Wen der Herr befreit, der ist wirklich frei. Wen der Herr befreit, der ist wirklich frei. Das ist genau der Punkt. Danke. Vers 8. Wenn nun Mose zum Zelt hinausging, also aus dem Lager hinaus zu diesem Zelt, erhob sich das ganze Volk und jeder stellte sich an den Eingang seines Zeltes und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Da ist dieses zutiefst in Sünde verstrickte Volk, aber da geht einer, der Mose, und der geht mal wieder dahin, Gott zu begegnen. Der weiß noch, wo Gott zu finden ist, und den empfängt Gott. Und ich finde es so eindrücklich, Kleinigkeit hier im Text, sie erheben sich. Das muss total gigantisch für sie gewesen sein, voll Hoffnung, dieser Gott, der eigentlich sagt, ich kann nicht mehr in eurer Mitte sein, der lässt sich doch noch finden. Sie erheben sich, sie schauen ihm nach, und ich behaupte, die haben dann tiefe Sehnsucht, das möchte ich auch. Und wenn Mose in das Zelt hineinging, Vers 9, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zelts stehen. Und er redete mit Mose. Da haben wir wieder diese Wolkensäule, die die Herrlichkeit Gottes zeigt und die Gegenwart Gottes zeigt. Die Herrlichkeit Gottes, sein Angesicht ist nicht von uns gewichen. Da ist noch Gottesbegegnung möglich. Vers 10. Und wenn dann das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zelts stehen sah, erhob sich das ganze Zelt, das ganze Volk, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Wenn die Heiligkeit Gottes kommt, wenn Gott nicht gewichen ist, Gegenwart Gottes, dann werfen sie sich nieder. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Trotz goldenem Kalb, trotz dieses goldene Kalb, das sind deine Götter, Israel. Das ist Hoffnung. Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott gibt seine Kinder nicht auf. Er macht weiter. Und er wird sie ins verheißene Land bringen, denn er ist treu, obwohl sie es ihm immer wieder schwer machen. Gott hält an diesem Volk fest, weil er es zutiefst liebt. Für mich ist das ein Bild auch für uns Christen. Immer wieder stehen wir Jesus im Weg. Wie hieß es eben, ein halsstarriges Volk. Aber er ist treu. Er liebt uns. Wir stehen in einem Bund mit ihm. Er hat sich auf uns festgelegt. Auch das haben wir vorhin in einem Lied ausgedrückt. Passt sehr gut, diese Lieder. Und wenn er mich liebt und wenn er mich nicht loslässt, wie kann ich denn weiter in der Sünde leben? Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redet. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen Menschen redet. Mir ist das vor einigen Jahren aufgefallen, wenn ich mich frage, was ist eigentlich eine wirklich persönliche Beziehung zu Jesus? Dann ist das im Neuen Testament gar nicht ganz leicht zu definieren. Und wenn ich dann ins Alte Testament hier gehe und nach einem Menschen suche, der wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott hat, dann lande ich hier bei Mose. So vertraut geht er mit Gott um. So wie Menschen miteinander reden. Das heißt im vierten Buch Mose, im 12. Kapitel, Gott sprach, hört meine Worte, wenn unter euch ein Prophet ist, gebe ich mich ihm als der Herr zu erkennen. In einer Erscheinung rede ich mit ihm im Traum. Erscheinung, Traum. Nicht so mit meinem Diener Mose. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in Rätseln. Und die Gestalt des Herrn darf er schauen. Weiß nicht, ich habe es leider nicht geschafft anzuhören, was der Werner letzte Woche dazu gesagt hat. Du hast schon ein bisschen.
Johannes-Evangelium, niemand hat Gott jemals gesehen.
Hast du dazu gesagt? Ja. Johannes 1, Vers 18.
Auch gar nicht, aber.
Niemand hat Gott gesehen. Wir haben hier ein sehr vertrautes, persönliches Verhältnis. Er sieht eine Gestalt. Ich lese noch aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 10. Und in Israel ist mehr, in Israel ist nie mehr ein Prophet aufgetreten wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Diese Beziehung ist etwas ganz, ganz Besonderes, die der Mose hier hat. Wir haben das schon vor Mose, zum Beispiel bei Abraham, da heißt es, dass Gott ihm erscheint. Genesis 18, drei Männer, zwei sind Engel, einer ist der Herr selbst, offenbar menschliche Gestalt. Wir haben das auch nach Mose zeitlich, dass Gott erscheint, Engel des Herrn, dieses Stichwort. Ich glaube, es ist nicht das Entscheidende, ob man eine Gestalt sieht, sondern dass man wirklich persönlich mit Gott umgeht. Es ist nicht wesentlich, ob ich weiß, wie Gott aussieht, sondern dass ich ihn kenne. Dass ich weiß, was er will, dass ich weiß, was er fühlt, wo er sich freut über mich, wo er leidet wegen mir, dass ich ihn wirklich kenne, auch in seinem tiefsten Wesen, so wie er ist. Darum geht's hier. Und mir ist aufgefallen, hier bei Mose, aber auch bei anderen, denen Gott im Alten Testament besonders begegnet, Gott zeigt seine Gegenwart solchen Menschen, die mit ihm leben. und die ihm dienen, die in seinem Dienst stehen. Gottes Begegnung von Angesicht zu Angesicht ist nicht Selbstzweck. Das ist nicht rein, dass es mir jetzt gerade besser geht. Sondern das ist dann, wenn wir in der Nachfolge stehen. Ich nehme mal dieses neutestamentliche Wort. Wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, da begegnet er uns ganz persönlich. Vers 12. Mose sprach zum Herrn, sieh, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Du aber hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du selbst gesagt, ich kenne dich mit Namen, auch hast du Gnade gefunden in meinen Augen. Der Mose ist wirklich ganz besonders ausgezeichnet. Hat Gott zu dir auch diese zwei Punkte schon gesagt? Ich kenne dich mit Namen. Du bist mein Eigentum. Du gehörst ganz mir. Ich habe dich ausgesondert für mich. Das ist wirklich persönliche Beziehung zu Gott und mit Gott. Ich kenne dich mit Namen. Ich finde, am schönsten ausgedrückt ist das in Jesaja 43, Vers 1. Da spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, ich lese es besser ganz. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Das ist der eine Punkt, persönliche Beziehung. Beim Namen gerufen. Der zweite Punkt, du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Das hat der Engel, Lukas 1, auch zur Maria gesagt. Du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Dieses vielleicht 14, 15-jährige Mädchen, das jetzt gleich den Heiland gebären soll. Jungfrauengeburt. Schwierig. Du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Es ist ganz typisch, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann haben wir Gnade bei ihm gefunden. Wir haben sein Wohlgefallen gefunden. Und ich frage mich immer wieder, wie geht das bei mir, Mensch? Auch das haben wir vorhin gesungen in einem Lied. Wie geht das? Das ist Gottes Liebesentscheidung, wo er sich auf einen Menschen festlegt. Aber nicht nur auf so einen großen Mose, sondern auf jedes seiner Kinder und sagt, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, ich will dich gebrauchen. Was für eine Zusage Gottes. Es ist wirklich Gnade Gottes, dass er Menschen gebraucht. Jetzt folgen drei Gebetsanliegen des Mose. Drei Gebetsanliegen. Das erste, Gott soll bei Mose sein. Also das wünsche ich mir auch jeden Tag, dass Gott bei mir ist. Gott soll bei Mose sein. Wenn ich nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich deine Wege wissen, damit ich erkenne und Gnade finde in deinen Augen. Und bedenke, dass dieses Volk dein Volk ist. Das ist die Retourkutsche, sage ich mal, von vorhin, wo dieses böse Volk, da hieß es nämlich dein Volk, Mose. Jetzt sagt Mose, Herr, es ist doch eigentlich dein Volk. Und Gott sprach, mein Angesicht wird vor euch vorausgehen und ich werde dir Ruhe verschaffen. Ich verstehe den Anführer Mose gut, dass er wirklich die Wege vorher kennen will. Wenn du so eine Aufgabe bekommst, dann möchtest du doch auch wissen, wie sich Gott das vorstellt. Das Ziel ist ja klar, aber Herr, du musst wirklich bei uns sein und auch bei mir als Leiter dieses Volkes, Führer dieses Volkes sein, sonst klappt das nicht. Und die Antwort, die er bekommt, und das gibt ihm natürlich Sicherheit, mein Angesicht, das heißt, ich selbst gehe mit. Ich wünsche uns allen, in der Phase, die wir gerade als Gemeinde stehen, dass wir diese Zusage Gottes haben. Dass bei unseren Plänen, wir haben ja viele Pläne, Vorhaben, dass wirklich das Angesicht Gottes mit uns geht. Gott bei uns. Zweite Bitte. Gott soll nicht nur bei Moses sein, sondern auch beim Volk sein. Vers 15 und 16. Mose sprach, wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Woran soll man erkennen, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und dass wir so ausgezeichnet werden. Ich und dein Volk, vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Es soll wirklich sichtbar sein, dass Gott mit diesem Volk ist. Volk Gottes ist etwas Besonderes. Volk Gottes hat eine Aufgabe. Nämlich die anderen Völker sollen erkennen, dass dieses Volk Gott gehört. Und daran sollen sie Gott erkennen. Das kommt immer wieder vor auf diesem Weg von Ägypten bis ins gelobte Land, dass es genau darum geht. Herr, die Völker sollen doch erkennen an dem, was du an Israel tust, dass du der Lebendige bist. Darum geht es. Im vierten Buch Mose 14, Kapitel 14 heißt es, und sie werden zu den Bewohnern dieses Landes sagen, sie hätten gehört, dass du, Herr, bei diesem Volk bist, dass du, Herr, Auge in Auge erschienen bist und deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Gott hält an diesem Volk fest, damit die anderen Völker erkennen, dass er Gott ist. Das ist der Zweck von Israels Erwählung. Deshalb ist dieses Volk ein besonderes Volk. Die Völker sollen an Israel erkennen, wer der wahre Gott ist. Was ist der Zweck unserer Erwählung? Als Gemeinde, aber auch als einzelnes Kind Gottes. Zweck unserer Erwählung ist, dass Menschen an unserem Leben als Einzelner und als Gemeinde Jesus erkennen. Mit Worten finde ich das einfacher. Wenn man gut reden kann. Nein, es geht um unser Leben und um unser Sein, wie wir sind. Daran sollen Menschen den lebendigen Gott jetzt und hier und heute in Bonn erkennen. Dritte Bitte. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Vers 17 und 18. Der Herr sprach zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und dann spricht es doch eigentlich viel. Ich habe von persönlicher Beziehung geredet. Gott wirklich kennen. Und der Mose war da ja eigentlich einmalig. Und dann sagt Mose, Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das genügt ihm noch nicht. Das ist die große Sehnsucht, ich möchte Gott noch mehr kennenlernen. Und das bei allem, was der Mose schon erlebt hat mit Gott. Ich möchte mehr, Herr. Ich möchte wirklich dich kennenlernen. Ich hatte vor einigen Monaten schon mal ein Buch erwähnt von Christa von Fieban. Es ist wahrscheinlich Autobiografie. Der Titel ist, Ich hatte Durst nach Gott. Ich hatte Durst nach Gott. Ja, diese wirkliche Sehnsucht, ich möchte Gott in meinem Leben erfahren. Ich möchte ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist. Was antwortet Gott darauf, ab Vers 20, Gott sprach, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Platz bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen, mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Die ganze Herrlichkeit Gottes, so wie Gott heute aussieht, und das hast du wahrscheinlich am vergangenen Sonntag auch betont, nehme ich an.
Dass man nicht
die ganze Größe. Gott ist so groß. Das würde selbst den Mose überfordern. Das würde zum Tod führen. Da geht es nicht mehr um Gestalt, um Aussehen. Da geht es rein darum, wie groß ist. Und das ist zu groß. Und so ein wunderbares Bild. Stell dich in die Felsspalte. Du kannst hinter mir her sehen. Du kannst sehen, wie ich wirke. Du kannst erleben, greifbar erleben, wie ich wirklich bin. Aber ich muss meine Hand schützend über dich halten, denn meine ganze Größe, meine ganze Herrlichkeit, auch du, Mose, erträgst sie nicht. Vers 19 habe ich eben übersprungen, bewusst. Da sagt Gott, ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen. Also jetzt geht es nicht mehr um Erlebnisse mit Gott, so im Einzelnen. Jetzt geht es um das Wesen Gottes. Ich werde meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und ich werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich will erstmal festhalten, Gott sagt hier, ich werde meine ganze Güte, so wie ich bin, mein ganzes Wesen an dir vorübergehen lassen. Wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, dann musst du versuchen zu begreifen, und es ist so schwer, das zu fassen, wie gütig und gnädig und barmherzig Gott eigentlich ist. Das ist das tiefe Wesen Gottes. Und dieses Wesen Gottes behält er nicht für sich, sondern lässt es, wie es hier heißt, vorübergehen. Und wir dürfen das erfassen. Es kommt aber noch mehr. Das ist, ja, erstaunlich. Gott spricht, ich selbst werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Also nicht der Mose fängt jetzt an mit Lobpreis, mit Proklamieren, wie gütig Gott ist, sondern Gott selbst. Das geschieht ein Kapitel später. Exodus 34, da heißt es, und der Herr ging an ihm vorüber, an Mose vorüber und rief, also Gott ruft, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht, an Söhnen und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Tausende von Generationen Gnade, kurze Strafe. Das ist hier das Gewicht. Kann es sein, dass wir Menschen gar nicht in der Lage wären, das wirklich zu proklamieren, das wirklich auszurufen, wie groß eigentlich Gottes Gnade ist. Wir sollen das ja ständig tun. Es drängt einem dazu, zu proklamieren, auszurufen, zu verkünden, kann man nicht für sich behalten, wie gütig Gott ist. Aber wir Menschen sind nicht in der Lage dazu, das wirklich ganz zu tun. Und deshalb gibt uns Gott hier das Beispiel. Er tut es selbst. Was wollte der Mose? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was macht Gott? Er sagt, wie er wirklich ist. Ich glaube nicht, dass der Mose sich das vorgestellt hatte so. Aber das ist die Herrlichkeit Gottes, die wir sehen können, die wir erfassen können und wo unsere Lebensaufgabe ist, das mehr und mehr zu begreifen. Die Reaktion von Mose in Kapitel 34. Sogleich neigte sich Mose zur Erde und warf sich nieder. Es gibt eigentlich keine andere Reaktion auf diese Größe und Güte Gottes. Ein letzter Punkt, kurz. Ich habe ihn überschrieben, man kann Gottes Angesicht sehen und man kann es nicht sehen. Man kann Gottes Angesicht sehen und man kann es nicht sehen. Es hieß in Vers 11 in unserem Kapitel 33, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen redet. Schon bei Mose eine wirklich persönliche Beziehung zu Gott. Vers 20, Gott spricht, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Das wäre die ganze Größe Gottes. Die ganze Herrlichkeit Gottes, die können wir nicht sehen. Ich überspringe ein klein wenig. Wer mag, kann das im Internet nachlesen. Stellen wir auf unsere Webseite und komme zu dem Punkt, auf den für mich bei diesem Text alles hinzielt. Das Angesicht Gottes, das man sieht, ist Jesus. Das Angesicht Gottes, das man sieht, das, was du von Gott siehst, das ist Jesus. Im Neuen Testament wird Gott Mensch und zeigt uns, wie Gott ist. Werner hat die eine Stelle gerade genannt. Niemand hat Gott je gesehen, aber Jesus hat ihn kundgemacht. Johannes 1,18. Ja, an Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist. Da heißt es in Johannes 14, Vers 9, Jesus sagt zu ihm, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ja, das ist wirklich Angesicht Gottes. Neues Testament. Altes Testament. Gott ist zu sehen, zum Beispiel als El Shaddai, als Engel des Herrn, in menschlicher Gestalt. Sind wir schon wieder bei der Form. An all diesen Stellen sehen wir nicht den Vater, sondern wir sehen Jesus. Wenn es zum Beispiel heißt im Buch Genesis in Kapitel 12, da erschien der Herr dem Abraham. Das ist Jesus, alttestamentliche Erscheinung. Oder bei Mose, Exodus Kapitel 3, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten im Dornbusch. Das ist nicht der Vater, das ist Jesus, ja. Nicht in der Form, Gestalt Jesus, das ist Neues Testament. Aber in der gleichen Herrlichkeit. Solche Gottesbegegnungen sind Höhepunkte und haben Folgen. Als Genesis 17, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei fromm, führ dein Leben mit mir. Ja, Gott erscheint und das prägt, das soll den Abraham prägen. Ich bin begeistert von diesen Erscheinungsformen, vielmehr begeistert bin ich, von der wichtigsten Gotteserscheinung im Alten Testament. Was ist die wichtigste Gotteserscheinung im Alten Testament? Das ist dann, wenn Gott sich als der Gnädige und Barmherzige zeigt. Nicht nur Bild. Dann, wenn er sein Wesen wirklich wirksam werden lässt und wir das erkennen. Das ist Jesus im Alten Testament. Ich möchte nochmal lesen, was Gott selber hier ausruft. Der Herr ging an ihm vorüber am Mose und der Herr rief, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Das ist Jesus, wenn er im Alten Testament erscheint. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, das ist so groß, zu erkennen, wie du bist. Dein innerstes Wesen ist Güte, Liebe, Menschenfreundlichkeit, Barmherzigkeit, Langmut. So bist du, durch und durch. Du bist der heilige Gott, der Sünde nicht erträgt, nicht will. Und dein Wesen zeigt uns immer wieder Gnade um Gnade. möchte dich bitten für jeden von uns, dass wir das abtun, was uns zurückhält, wo wir in unsere Sünde verstrickt sind, jeder auf seine Weise. Und dass wir das wirklich zutiefst hassen auch, was in unserem Leben schiefläuft. Und dass wir uns an dich wenden, dass du uns frei machst. Und ich möchte dich bitten, dass wir so mehr und mehr erkennen, wie gut du bist. Amen.